nos han empezado a bombardear con bombas lacrimógenas y balas, en el cual tenemos 5 muertos y hay balaceras, no miento.
Am 5. Juni 2009 nahm der fast 2 Monate andauernde Streik indigener Gruppen im peruanischen Amazonasgebiet ein blutiges Ende. Dutzende Indigene und Polizisten starben nahe der Stadt Bagua im Kugelhagel. Dabei richtete sich der Blick der internationalen Öffentlichkeit auf einen Konflikt, der in Peru schon lange schwelt. Entzündet hatten sich die Proteste an einer Reihe von Gesetzen zur Rohstofferschließung im Amazonasgebiet, die 2008 beschlossen worden waren. Sie sahen die Parzellierung großer Teile des Amazonasgebietes zur Förderung von Öl, Gas und Holz und damit die Privatisierung des Regenwaldes vor. Zwar wurden nach den Unruhen die umstrittenen Gesetze zurückgezogen und ein Teil der Regierung ausgewechselt. Doch die Politik der ungebremsten Rohstoffausbeutung blieb für Präsident Alan Garcia weiterhin Chefsache. Ökologische oder soziale Bedenken wischte er zur Seite.
Der Amazonas gehört allen Peruanern und nicht nur einer kleinen Gruppe, die dort lebt. Wir müssen verstehen, dass Bodenschätze wie Öl, Gas oder Holz nicht nur einer Gruppe gehören, die das Glück hatte, dort geboren zu sein.
Die vom Präsidenten als Gruppe bezeichneten Indigenen fordern jedoch nicht ein Ende des Rohstoffabbaus. Indigene und andere soziale Organisationen fordern vor allem ein Mitspracherecht der Bevölkerung bei Projekten zur Rohstoffausbeutung und die Einhaltung des internationalen Übereinkommens über indigene Rechte, die von der peruanischen Regierung ratifiziert worden ist. Der Vorsitzende der Indigena-Organisation AIDESEP, Alberto Pisango, musste nach den Unruhen ins nicaraguanische Exil fliehen. Noch im Mai betonte er:
Nosotros no estamos en contra del desarrollo.
Wir sind nicht gegen den Fortschritt. Sie behaupten, dass wir gegen das System sind. Doch wir wollen den Fortschritt, aber auf unsere Weise.
Die Indigenen des Amazonasgebietes haben allen Grund zur Skepsis. Denn die Bauern aus dem Andinenhochland haben schon seit Jahrzehnten mit den negativen Folgen des Rohstoffabbaus zu kämpfen. Seit der Reform des Bergbaugesetzes 1991 wurden staatliche Minenbetriebe privatisiert, ausländische Investitionen gefördert und einzelne Umweltvorschriften außer Kraft gesetzt. So stieg die Menge der abgebauten Bodenschätze sprunghaft an und heute ist der Bergbau der Motor der peruanischen Exportwirtschaft. 10% der weltweiten Produktion von Zinn, Silber, Zink und Blei kommen aus Peru. Dies führte zu massiven Umweltschäden und zu sozialen Konflikten, unter denen Peru heute leidet. An den Vorgaben von IWF und Weltbank allein liegt das nicht, wie Jimmy Merck von der Informationsstelle Peru betont.
Peru ist ein Land, was seit vielen Jahren, und da ist die Regierung Alan Garcia auch nicht die erste, eine neoliberale Politik auch aus eigener Überzeugung macht. Sie propagiert auch genau diese Politik. Sie sagt nicht zur Bevölkerung, tut uns leid, wir müssen das tun, sondern es ist genau das Richtige, was wir tun, die Exporte zu fördern, die Minenwirtschaft zu fördern, die Ölexporte zu fördern und so weiter. Das ist also auch ihre feste Überzeugung.
Die Rechte der Bevölkerung wurden genauso eingeschränkt wie ihr Zugang zu Ressourcen. Unternehmen halten ihre Versprechen nicht, die Bevölkerung wird nicht von den Folgen des rücksichtslosen Bergbaus geschützt und kaum an den Gewinnen beteiligt. Zwar gehen etwa 5% der staatlichen Einnahmen aus dem Bergbau an einen Fördertopf für Straßen und kommunale Einrichtungen. Doch dort kommt das Geld kaum oder nur langsam an. Das Vorgehen der Regierung bleibt intransparent. Einige Gesetze werden dem Parlament nicht vorgelegt und den Indigenen schon gar nicht, obwohl die Regierung eigentlich dazu verpflichtet wäre. Dafür verlieren viele Bauern ihr Land, ihre Lebensgrundlage und ihre Gesundheit. Auch deshalb ist der Unmut in der Bevölkerung inzwischen groß. Dabei gibt es aus den Nachbarländern Ecuador und Bolivien sowie aus Venezuela zahlreiche Beispiele, die zeigen, wie man manches besser machen kann. Landwirtschaftliche Produktion für den Binnenmarkt statt Steuervorteile für den Export wäre eine Möglichkeit, die Jimmy Merck aufzählt.
Man könnte von den Minengesellschaften erstens verlangen, dass sie höhere Abgaben bezahlen. Diese zahlen sehr niedrige Abgaben. Man könnte zweitens verlangen, dass sie bestimmte Umweltstandards einhalten. Die Bevölkerung sagt immer wieder, wir sind nicht gegen die Minenwirtschaft, aber wir sind gegen diese Minenwirtschaft, weil sie uns übergeht, weil sie keine Umweltgesetze beachtet. Die sind sowieso schwach genug, aber nicht mal die hält sie ein. Das wäre, denke ich, möglich, gerade weil es im Moment durch die Regierung in den Nachbarländern eine etwas andere Stimmung gibt.
Doch die Regierung denkt gar nicht daran. Dem Freihandelsvertrag mit den USA wird nun voraussichtlich ein weiterer mit der Europäischen Union folgen. Die Verhandlungen hierfür stehen kurz vor dem Abschluss. Eigentlich sollte es ein Vertrag mit mehreren Andenstaaten werden, doch Ecuador ist im Juli aus den Verhandlungen ausgestiegen, wie zuvor schon Bolivien. Die Forderungen der Europäer waren für sie nicht mehr akzeptabel.
Es sind im Moment nur noch Peru und Kolumbien bei den Verhandlungen dabei, weil die da konzessionsbereiter sind. Also man hätte zum Beispiel von peruanischer Seite sagen sollen, wenn ihr bei diesen Bedingungen bleibt, dann brechen wir die Verhandlungen ab. Das haben jetzt auch gerade eine Reihe von Organisationen in Peru gefordert. So wie dieser Vertrag jetzt aussieht, kann man ihn eigentlich nur komplett ablehnen.
Dazu wird es aber wohl nicht mehr kommen, denn die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit hat für Peru Vorrang vor den Belangen der eigenen Bevölkerung. Nur so ist es zu erklären, dass Peru einem Freihandelsvertrag mit der Europäischen Union zustimmen will, der, so befürchten die Kritiker, noch negative Konsequenzen für die Bevölkerung haben wird als der Vertrag mit den USA. Wie wird es also weitergehen?
Das Problem ist, dass es keine Partei oder keine politische Kraft gibt, die zur Verfügung steht, die, sagen wir mal, sich anbieten könnte bei den Wahlen. Es muss also tatsächlich, was ich eigentlich auch langfristig für sinnvoller halte, von unten kommen. Und da gibt es auch sehr viel Widerstand. Und Bagua hat gezeigt, dass es gelingen kann, wenn die Bevölkerung wirklich konsequent dabei bleibt und sich konsequent wehrt, dass bestimmte kleine Fortschritte erreicht werden können. Das ist eine Basis für künftige Aktionen.
Gerade fand im südperuanischen Arequipa die wichtigste lateinamerikanische Bergbaumesse Peromin statt, auf der sich Vertreter aus Wirtschaft und Politik über technische Neuerungen austauschen. Die Indigenen nutzten die Gelegenheit, um ebenfalls in Arequipa einen alternativen Gegenkongress durchzuführen. Hier waren es Indigene aus dem Andenhochland und aus dem Amazonas-Tiefland, die Erfahrungen austauschen konnten. Die einen haben mit den negativen Folgen des Bergbaus zu kämpfen, die anderen mit Holzhandel und der geplanten Förderung von Öl und Erdgas. 80% der dafür relevanten Fläche Amazoniens sind bereits unter den Konsortien aufgeteilt. Die Indigenen wollen nun besser koordiniert vorgehen. Nächstes Datum wird der 12. Oktober sein, der internationale Aktionstag gegen den Bergbau. Der Dachverband Conacami hat dafür schon mobilisierende Spots vorbereitet.
Comadre, comadrita, ¿sabías que las autoridades quieren vender el agua de nuestros ríos?
Ay, comadre, no sabía.
Por eso, este 12 de octubre, movilización mundial por la defensa de la madre tierra.
Luchemos por nuestra tierra y el derecho a la consulta.